Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, mit euch im Evangelium von Matthäus weiterzugehen. Und bitte schlagt auch mit mir zusammen auf Matthäus Kapitel 10. Und wir werden dort nochmal ab Vers 12 nochmal lesen. Aber heute werden wir uns vor allem dann ab Vers 16 genauer anschauen. Ich lese für den Zusammenhang nochmal ab Vers 12. Also Matthäus Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 12. Wenn ihr aber in ein Haus kommt, dann grüßt es. Wenn das Haus würdig ist, so komme euer Friede darauf. Ist es aber nicht würdig, so wende sich euer Friede wieder zu euch zurück. Wenn euch jemand nicht aufnimmt und auf eure Worte nicht hört, dann verlasst dieses Haus oder diese Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, dem Land Sodom und Gomorra wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dieser Stadt. Und dann den Predigtext für heute. Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten übergeben und werden euch in ihren Synagogen geißeln. Und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er wird wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Wenn Sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen bis hierhin. Ich möchte noch zusammen mit euch beten. Vater, so kommen wir zu dir und zu deinem Sohn. Und wir bitten dich, dass du uns dieses Wort aufschließt und es zur Anwendung bringst in unserem Leben. Dass du aber auch überführst und zurechtweist, tröstest und erbaust. Wir bitten dich um all diese Dinge, denn sie sind das, was allein der Heilige Geist tun kann in uns. Wir bitten dich um diese Dinge aufgrund dessen, der diese Anweisungen gibt und aufgrund von dem Bund, den du, Vater, mit deinem Sohn geschlossen hast. Amen. Amen. Wir haben heute wieder einen Abschnitt gelesen von diesen Anweisungen Jesu an seine 12 Apostel. Und wir haben schon viel gesehen über diese Anweisungen. Wir haben darüber nachgedacht, inwiefern sie auch für uns zu verstehen sind, inwiefern wir sie für uns anwenden dürfen. Wir haben darüber nachgedacht, über die Zeit, Dauer und die Situation damals der Apostel, in der diese Anweisungen gegeben wurden. Und ich möchte euch einfach kurz erinnern an ein paar wichtige Dinge, die wir auch heute nochmal mitnehmen wollen. Und zwar zum einen, dass wir letztes Mal gesehen haben, dass Jesus ihnen sagte, dass ihre Botschaft und ihr Dienst eine trennende Wirkung haben würde. Also die Apostel würden in eine Stadt kommen, und das Reich Gottes verkündigen. Und dann gibt es diejenigen, die hören werden und die sie aufnehmen würden, die hiermit würdig beschrieben werden. Und diejenigen, die sie ablehnen würden, die ihnen die Gastfreundschaft verwehren würden und die sie sogar hassen würden. Und wir haben gesehen, dass diese trennende Wirkung sogar von den Jüngern bestätigt wird. Nämlich durch Segen, durch ihren Frieden, der auf das Haus kommt, und durch die Gerichtsverkündigung. Und jetzt gibt Christus uns im Kontext dieser Aufgabe zur Trennung, zu trennen, weitere Anweisungen. Noch ein letzter kurzer Hinweis, bevor wir im Text einsteigen. Ich habe euch gesagt, Christus gibt uns Anweisungen. Ich will nur kurz hier sagen, wir haben letztes Mal gesehen, dass eben, obwohl Jesus für eine bestimmte Gruppe, für die 12 Apostel und für eine bestimmte Zeit diese Anweisungen gibt, es dennoch so ist, dass die Anweisungen über die unmittelbare Gruppe hinweg zu jedem Christen in der ganzen Zeit bis zur Wiederkunft Christi redet. Und deswegen sagen wir auch uns und deswegen beziehen wir diese Anweisungen auch in gewissem Sinne auf uns. Nun, was sehen wir in diesem Text vor uns ab Vers 16? Und ich glaube, das Erste, was ins Auge sticht, ist, wir sehen eine gefährliche Mission, die von Jesus beschrieben wird. Jesus sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Und ich möchte mal die Kinder bitten, die im Raum sind. Überlegt mal, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr ein Schaf wärt und der Hirte schickt euch auf eine Mission in einem Wald voller Wölfe? Okay, wie würdet ihr euch fühlen dabei? Alicia, was würdest du sagen?
Ich würde mich komisch fühlen, wenn ich ein Schaf bin.
Ja, du bist ja ein Schaf, ne? Und mitten unter Wölfe, Eli.
Weil es voll dunkel wäre und weil ich dann denken würde, hey, hier sind ja nur Schwarze, Dinger. Dann würde ich voll komisch finden und
Man hätte Angst, ne? Also, man würde erstmal schlucken und fragen, gibt es wirklich einen anderen Weg, wie wir zum Ziel kommen können? Und der Hirte sagt dann, nein, es gibt keinen. Ich bin selbst diesen Weg gegangen und nun sollst du ihn auch gehen. Und das ist eigentlich das, was die Wirkung dieses Textes ist auf uns. Und es ist schon schockierend, wie direkt Jesus ja hier zu seinen Jüngern über ihre Situation redet und das, was auf sie zukommt. Jesus war nicht einer, der schön geredet hat, der eine schlechte Situation schöner dargestellt hat. Und Jesus beginnt diesen Satz mit dem Wort Ido im Griechischen, das Wort siehe. Und wir haben gesehen, dass bei Matthäus das besonders das heraushebt, dass das eine Betonung ist für die Jünger. Jesus hat das hier betont, was er sagt. Und wir sehen dieses Prinzip doch immer wieder, nicht wahr? Dass Jesus will, dass wir unsere Arbeit und auch unser Leiden hier auf der Erde wirklich recht verstehen. Gott will keine Mitarbeiter in seinem Königreich, die nicht mit Gottes Mission und Gottes Arbeitsweisen vertraut sind. Und Jesus sagt uns hier in aller Deutlichkeit eine Sache über unsere Mission. Er betont die Gefahren und die Kosten. Und das wird er immer wieder machen in diesem Kapitel. Wenig später, im Vers 17, sagt er, sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln. Und dann Vers 21 haben wir gelesen, es wird aber der Bruder dem Bruder zum Tode verurteilt überliefern und der Vater das Kind. Und dann, ihr werdet von jedermann gehasst werden, um meines Namens willen. Und das sind doch ernstzunehmende Gefahren, nicht wahr? Also die Nachfolge Christi ist mit großen Risiken verbunden. Er sagt, Wenn ihr mir dienen wollt, dann müsst ihr euren Komfort, euren guten Ruf und eure Beliebtheit aufs Spiel setzen. Nicht nur das, ihr riskiert die Freundschaft eurer engsten Verwandten und sogar euer Leben. Okay, und was machen wir jetzt mit diesem Text? Du sagst jetzt vielleicht, ja, das stimmt, aber wir leben gerade in diesem Land, in Deutschland. Und das trifft zu auf unsere Geschwister im Iran und in Somalia und in Nordkorea. Und da ist es so, aber nicht hier. Und in einem gewissen Sinne hättest du recht, wenn du das sagst, dass wir hier nicht das volle Ausmaß der Leiden erleben oder erfahren, die Jesus hier seiner Gemeinde grundsätzlich verheißt. Zum Beispiel kann es sein, dass der Hass eines Familienmitglieds sich nur in Ablehnung oder Spott zeigt oder in Egoismus und Distanz. Und eben in unserer Kultur noch nicht darin, dass er dich ausliefert zur Tötung. Hass in unserer Kultur äußert sich oft darin, dass man einfach auf Distanz geht und ein ungemütliches Gegenüber einfach in der Anonymität sozusagen ertränken kann. Aber in anderen Kulturen ist das nicht ganz so einfach und der Hass würde da mehr zum Vorschein kommen. Und dazu kommt, dass Gott in diesen Zeiten und Regionen eine Regierung oder eine Sozialstruktur gibt, die dank einer christlichen Vergangenheit noch eine gewisse Stabilität innehält. Und das stimmt alles. Und vielleicht denkst du jetzt, okay, deswegen trifft das alles nicht auf mich zu. Aber ich finde, das Schwierige ist, dass wenn wir diesen Text lesen, dann scheint Jesus wirklich zu sagen, dass das für jeden Christen normal sein wird. Zumindest in einem Teil seines Lebens und seiner Nachfolge. Lasst mich mal die Worte Paulus an euch richten. In 2. Timotheus 3, Vers 12. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Alle. Und wenn uns diese Dinge in Matthäus 10 völlig fremd sind, dann müssen wir uns einigen ungemütlichen Fragen stellen. Ist dieses Nichterleben von Verfolgung und Hass einfach eine temporäre Stille vor dem Sturm? Das gab es, wir haben letztes Mal gesehen, in der Apostelgeschichte gab es zuerst diese Zeit, wo sie beliebt waren im ganzen Volk. Und wo jeder Gutes redete über die Jünger und dann irgendwann traf die Verfolgung mit voller Wucht und sie werden vor den Hohen Rat geführt und es geht da, von da ab, wird es immer schwieriger und schwieriger. Ja, es gibt solche Phasen und es gibt solche Stillen vor dem Sturm. Ist das so eine in deinem Leben, wenn du diese Sachen nicht erlebst? Oder könnte es sein, dass du nicht wirklich in diesem Sinne für Christus lebst? Nicht gottesfürchtig bist. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Und ich möchte dir diese Fragen stellen, weil ich glaube, sie kommen ganz natürlich aus diesem Text, wenn wir sie lesen als Europäer, als Menschen, die in Deutschland leben. Kann es sein, dass du noch nie wirklich mutig bekannt hast? Dass du nie gesagt hast, übrigens, Freunde, ich lebe nicht für diese Dinge, für die ihr mich haben wollt. Ich lebe für Christus. Lass mich erklären, wer Christus ist. Kann es sein, dass du noch nie mutig bekannt hast? Lass dich offen fragen, wissen deine Arbeitskollegen, deine Mitschüler, dass du Christus nachfolgst? Und wenn sie es wissen, haben sie durch dich ein realistisches Bild davon, was das heißt? Oder vermittelst du eigentlich, dass du dazugehörst und halt diese fromme Sache einfach tust, weil deine Eltern fromm sind oder weil man es so erwartet oder weil ein bisschen Religion nicht schaden kann? Dann lass dich von den Worten Jesu in Vers 32 warnen. Jesus sagt, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Oder kann es sein, dass du zwar Christus bekennst, aber dein Bekenntnis mit so vielen weltlichen Dingen zusammenbringst und dich eigentlich über fleischliche Dinge rühmst, damit du nicht verfolgt wirst? Im Galater 6 spricht Paulus solche Menschen an, die vom wahren Evangelium abgekommen sind, aus genau diesem Grund. Er sagt in Galater 6, Vers 12, so viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Also hier sind Menschen, die sich rühmen oder die gewisse Dinge tun, damit sie gut angesehen sind, die aber im Gegensatz zum Kreuz Christi stehen, nur damit sie nicht verfolgt werden, damit sie das nicht erleben, was Jesus seinen Jüngern verspricht. Kann es bedeuten, dass du auf deinem Arbeitsplatz nur über die Dinge redest, die andere ebenfalls rühmenswert finden? Die gleichen Witze reißt oder vor allem über belanglose Dinge redest und dich in diesen Sachen rühmst, in Dingen wie Kleidung, in der Qualität deiner Arbeit und so weiter. Und das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Die Frage, kann es sein, dass wir die Wertmaßstäbe unserer Kultur, Toleranz, Bestätigung, Nettigkeit, intellektuelle Offenheit, dass wir diese Wertmaßstäbe vor unserer Familie, vor unseren engsten Freunden einfach übernommen haben. Und dass du einfach schaust, was ist gerade angesehen in diesem Umfeld und dich anpasst, genauso wie die Galater. Also wenn du diese Reaktion der Feindschaft nicht kennst, dann prüfe dich, ob es nicht daran liegt, dass du keine trennende Wirkung ausübst, dass du nie ein wahres Evangelium verkündigt hast. Und da möchte ich dich bitten, heute Morgen in der Predigt, dann bitte den Herrn, den Hirten der Schafe heute, dass er dir den Wert aufzeigt, in seinem Dienst zu stehen. Weil wenn wir jetzt auf den Rest dieses Textes mit Glauben antworten, wird er, da bin ich überzeugt, zwei Dinge mit uns tun, dieser Text. Erstens, er wird uns aufrütteln, aus der Bequemlichkeit herauszutreten, mutig zu bekennen, mutig zu kämpfen für das Evangelium und mutig zu leiden für unseren Herrn. Also wird er uns aufrütteln. Und zweitens wird er uns und in uns eine Sehnsucht nach dem Abenteuer der Nachfolge wecken. Ich formuliere es mal so. Ich bin mir sicher, dass dieses Leben, was Jesus hier beschreibt, ein Abenteuer ist. Das spannendste und aufregendste Leben sein wird, was wir auf dieser Erde haben können. Und ich bete, dass dieser Text beides heute in uns bewirkt. Nun, wenn wir diesen Text anschauen, sehen wir immer wieder ein Grundmuster in den Versen vor uns. Und auch im ganzen Rest des Kapitels 10. Wir haben erstmal gesehen, dass diese Aussage, dass der Dienst der Jünger Jesu gefährlich sein wird, dass diese Aussage immer wieder auftaucht in Matthäus 10. Jesus wiederholt es eigentlich immer wieder, aber sagt es ein bisschen anders. Er nennt wieder neue Gefahren und neue Gefahren. Und auf diese Beschreibung der Gefahren wird Jesus jetzt immer zwei auf den ersten Blick widersprüchliche Anweisungen geben. Er wird erstens sagen, wehrt euch nicht gegen die Gefahr. Und zweitens wird er sagen, wehrt euch gegen die Gefahr. Oder beschützt euch gegen die Gefahr. Und ich möchte euch zeigen, dass es wirklich ein Grundmuster ist, was wir immer wieder sehen werden. Eben Gefahr. Und dann entweder die Anweisung, sich nicht dagegen zu wehren, also wehrlos in die Gefahr zu gehen, oder die Anweisung, sich dagegen zu schützen und sich zu wehren, und manchmal beides. Und wir sehen diese beiden Dinge eigentlich schon im Vers 16 selbst. Okay, er sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Nun, Wölfe sind offensichtlich eine Gefahr. Und wie sind denn Schafe unter Wölfen? Sie sind wehrlos. Also Jesus sagt hier, dass wir als wehrlose Menschen mitten unter Menschen gesendet werden, die zu Hass und Gewalt greifen werden. Das Bild des Schafes ist ja schon sehr deutlich. Schafe sind vielleicht eine der wehrlosesten Tiere, die es gibt. Die einzige Verteidigung, die ein Schaf hat, ist ja einfach davon zu rennen. Und wir alle wissen, dass das Schafe nicht gerade für Sprints irgendwie geschaffen sind. Im Wesentlichen sind Schafe ja einfach ein großes, schweres Wollknäuel mit einem Kopf und dann so vier Streichhölzer, die so runtergucken. Also das ist ja im Wesentlichen die Anatomie eines Schafes. Und jeder damals wusste auch, wie hilflos dieses Tier ist. Ein Hirte muss zum Beispiel vorangehen und die giftigen Kräuter ausreißen, bevor er seine Herde grasen lässt, weil Schafe zu dumm sind, zu wissen, was sie essen sollen und was nicht. Und Schafe sind unter den schreckhaftesten Tieren, die es gibt. Schon ein Hase, der vorbeirennt, kann eine ganze Herde dazu bringen, vor Schreck davonzurennen. Und in ihrer Panik trampeln sie manchmal ihre Lämmer zu Tode oder brechen sich die Beine in dem unebenen Gelände. Und auf der anderen Seite, das waren die Schafe und die Wölfe. Wölfe sind eine der effektivsten und intelligentesten Raubtiere, die es da draußen gibt. Es sind gierige, brutale Räuber ohne Sinn für Maß. Und es kommt vor, dass ein oder zwei Wölfe, die in ein Schafsgehege eindringen können, in einer einzigen Nacht an die 100 Schafe töten und jeweils nur das Blut trinken und die Leber ausreißen und essen. Und Jesus sagt jetzt, als Schafe sende ich euch unter Wölfe, absolut wehrlos. Da ist die Gefahr, die Wölfe, und in dem Kontext hier, das sind diejenigen, die die Botschaft Christi ablehnen, die nicht hören wollen, die mit Verfolgung und Hass antworten. Und wie schickt uns Jesus in die Gefahr? Wehrlos als Schafe. Aber bereits im gleichen Vers sagt jetzt Jesus, wie wir uns wehren sollen. Er sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum, also aufgrund dieser Situation der absoluten Wehrlosigkeit, aufgrund der großen Gefahr, gerissen zu werden, darum seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben, und hütet euch vor den Menschen. Ich habe hier den Anfang von Vers 17 mitgelesen, weil er in gewissem Sinne zu Vers 16 gehört. Vers 16 und 17 sind im Wesentlichen eine Aussage. Die deutschen Übersetzungen hier sind etwas irreführend mit dem Wort aber. Also viele Übersetzungen im Deutschen lauten, hütet euch aber vor den Menschen. Und man könnte meinen, dass hier ein ganz neuer Gedanke oder sogar ein Gegensatz zu Vers 16 reinkommt. Also das wird dann so verstanden, seid klug und einfältig, aber hütet euch vor den Menschen. So als wären die beiden, hätten die nichts miteinander zu tun. Aber manche Übersetzungen lassen das aber einfach weg. Und der Grund ist, dass das Wort im Griechischen kein definitives oder kein starkes aber bedeutet, sondern es kann auch mit und oder nun übersetzt werden. Und es wird es auch in einigen Übersetzungen gemacht. Was Jesus also hier im Vers 16 beschreibt, klug wie die Schlangen, unschuldig wie Tauben, ist die Art und Weise, wie wir uns vor dem Menschen hüten. Und wir werden gleich darauf eingehen, was heißt es nun, klug wie Schlangen zu sein und lauter wie Tauben. Aber ich möchte erst mit euch kurz darüber nachdenken, und das einfach mal sacken lassen, dass Jesus uns hier wirklich sagt, dass wir uns vor den Menschen hüten sollen. Mir scheint, dass dies eine ganz wichtige Lehre ist. Und dass viele Christen diese Lehre vernachlässigen zu ihrem eigenen Schaden und zum Schaden des Rufes der Gemeinde. Sie sagen vielleicht, wir sind Schafe unter Wölfen, und im Endeffekt geben sie sich fast selbst auf. Es sind Menschen, die nicht mehr bereit sind, für etwas zu kämpfen, die nicht bereit sind, wachsam zu sein oder strategisch zu planen und zu handeln. Aber wir werden noch sehen, dass Jesus uns dazu auffordert, uns zu hüten und unsere Seelen vor allem zu hüten. Aber auch unser eigenes Leben. Wir sollen, sehen wir etwas später, wir sollen vor Verfolgung fliehen und uns vor Gericht verteidigen. Und wie es Jesus hier sagt, uns vor den Menschen in Acht nehmen. Und wir wollen jetzt zusammen sehen, eben wie wir uns hüten können. Und diese Anweisungen im Vers 16 nochmal anschauen. Darum seid klug wie die Schlangen erstmal. Nun, Schlangen sind dafür bekannt, dass sie sehr schlau und intelligent sind. Ein Besitzer eines Terrariums erzählte einmal, dass seine Schlange, dass er die beobachtet hat, wie sie über Wochen einen kleinen Spalt im Terrarium bearbeitet hatte, bis irgendwann das Material so porös und schwach wurde, dass sie irgendwann entkommen konnte. Und diese Intelligenz zeigt sich auch darin, dass sie sich selbst gegen körperlich überlegene Tiere schützen können. Die meisten Schlangen sind nicht physisch stark, und gerade die Schlangen, die in Israel damals bekannt waren und präsent sind, die waren nicht wirklich starke Tiere, aber sie konnten sich ganz schnell verbergen und sich ganz schnell verschwinden, wenn sie hören, dass ein großes Tier oder ein Mensch vorbeikommt. Und sie beißen nur, wenn sie bedrängt sind. Sie sind also intelligent und sie benutzen diese Intelligenz, um umsichtig zu sein. Ich glaube, das ist der Hauptfokus hier, um unnötigen Schaden zu vermeiden. Was Jesus uns also sagt, ist, dass wir durch Umsicht oder durch Vorsicht uns vor vielen Gefahren beschützen können. Wenn wir zum Beispiel an die Christen in Rom denken, während der Verfolgung, die ausgeklügelte Taktiken benutzten, um trotz der Verfolgung immer noch sich zum Gottesdienst versammeln zu können oder immer noch weiterhin den Armen zu dienen, dann ist das umsichtiges oder vorsichtiges Handeln. Oder wenn wir an die Vorsicht der Waldenser denken, die verfolgt wurden und die sich im Wald in abgelegenen Scheunen getroffen haben, dann ist es diese Vorsicht, über die Jesus hier redet. Jesus sagt ja, wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, Vers 23, so flieht in die andere. Er sagt nicht so stellt euch hin und sagt, ich will mich gern als Märtyrer anbieten, nehmt mich. Und Jesus sagt, wir sollen in gewissem Sinne die Klugheit in Sprüche 22, Vers 3 besitzen. Der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich. Die Unverständigen aber laufen weiter und müssen es büßen. Oder wenn wir unsere Aufgabe nehmen, die wir letztes Mal gesehen haben, dass wir durch unseren Dienst Menschen trennen sollen. Also die einen, die das Evangelium annehmen, die anderen, die es verwerfen. Dann heißt das nicht, dass wir ständig schauen sollten, wo können wir provozieren, wo können wir einen Streit anfachen, sondern Sprüche 20, Vers 3 sagt, Ehre ist es für den Mann, vom Streit abzulassen. Jeder Narr aber stürzt sich hinein. Und auch durch Umsicht in unserem Reden bewahren wir uns selber vor dem Zorn vieler. Eine linde Antwort, sagt der Sprücheschreiber, wendet den Grimm ab. Aber ein hartes Wort erregt den Zorn. Eine linde Antwort. Und so ist es die Umsicht, die uns beschützt inmitten der Wölfe und uns vor vielem Leid beschützt in diesem dunklen Wald der Wölfe. Und das Zweite, was Jesus sagt, ist die Art, wie wir uns schützen sollen, ist durch unsere Unschuld. Also wir sollen nicht nur sein wie Schlangen, sondern auch wie Tauben. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Und das hilft uns auch zu verstehen, dass Jesus hier keine falsche Klugheit meint. Keine falschen oder faulen Kompromisse, kein feiges Zurückhalten, wenn wir bekennen sollten, sondern eine Umsicht, die immer gekoppelt ist mit einer Ungeteiltheit des Herzens für Christus. Man kann das Wort auch als einfältig übersetzen oder ohne falsch. Und was Jesus hier sagt, ist, dass dieses ohne falsch sein uns in vielen Fällen bewahren wird. Und er knüpft hier auch an biblische Weisheit an. Er sagt, wie Sprüche 11, Vers 3, die Aufrichtigkeit der Frommen leitet sie, aber die Falschheit der Verächter richtet sie zugrunde. Das heißt, er sagt, dass die Wölfe und die Schafe, dass es nicht so ist, wie es auf den ersten Blick aussieht. Er sagt, dass es eine gewisse Gesetzmäßigkeit in diesem Wald gibt, dass die Verächter, dass die Wölfe sich selbst zugrunde richten werden und die Schafe oft durch ihre Aufrichtigkeit geleitet werden und gerettet werden. Und die biblischen Beispiele sind viele, nicht wahr? Wenn wir durch die Schrift gehen, dann sehen wir das überall. Wir sehen zum einen, dass Abrahams Halbwahrheiten, dass Sarah seine Schwester wäre, viele Probleme brachte. Also weil er eben nicht unschuldig war. Er war eben nicht wie eine Taube und er musste leiden. Oder Petrus warnt uns davor, dass es Gott eben nicht ehrt, wenn wir leiden, weil wir gesündigt haben. Und Petrus sagt es so in 1. Petrus 2, Vers 15, denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Diese Schafe haben also eine Waffe mit sich, mit der sie die Münder, die Mäuler der Wölfe schließen können, in vielen, vielen Fällen. Und er sagt dann, er weist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Das sind alles Teile dieser Unschuld, die uns großen Nutzen bringen werden und uns bewahren werden. Wir sehen im Alten Testament, wie Daniel, dass Daniels Feinde nichts gegen ihn finden konnten. Also seine Aufrichtigkeit, seine Redlichkeit und Unschuld bewahrte ihn vor legitimer Anklage. Und gleich im nächsten Abschnitt redet er Jesus davor, dass sie uns an die Gerichte überliefern werden. Es ist auch ein gewisser Schutz, wenn wir vor Gericht stehen können und unschuldig sind, nicht wahr? Also ich hoffe, ihr könnt dieses Grundmuster in diesen Versen schon sehen, also die Gefahr. Und einerseits sind wir dieser Gefahr völlig ausgeliefert. Wir sind wehrlose Schafe. Und das ist sogar Teil unserer Mission, wehrlos zu sein. Und auf der anderen Seite, dass Jesus uns sagt, dass wir uns hüten sollen. Durch Unschuld und durch Umsicht. Und ich möchte euch hier an dieser Stelle fragen, ist das nicht eine besonders edle Berufung, die wir vor uns haben? Die ist doch wunderbar, diese Berufung. Sind nicht die Schilde, die der Christ gegen seine Feinde erheben kann, edle und wunderbare Waffen? Und spricht es nicht für Christus, den, der uns aussendet, dass er uns nicht als Menschen lossendet, die weder Umsicht noch Sorgfalt kennen? Denn wir haben hier wirklich beides vor uns. Wir haben auf der einen Seite die Wahrheit, dass wir den Mut haben sollen, wehrlos in diese Arena zu gehen. In diese Arena des Kampfes zwischen Gut und Böse, zwischen dem kommenden Reich Christi und dem bösen Reich Satans. Und das ist eine große Ehre für Christus, all diese Rechte und all diese Sicherheiten aufzugeben. Und für Christus wehrlos zu sein. So wie Christus sagt in Matthäus 5 in der Bergpredigt, ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und so wie Psalm 44 sagt, ja, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Der Psalmist drückt es so aus, dass Gott uns sozusagen für die Schlachtung vorgesehen hat. Wie eine Herde von Schafen vor dem Schlachthof oder vor dem Tempel und eins nach dem anderen wird hineingeführt und geschlachtet. Und unser Text sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Und dieser Aspekt, der zeigt die Herrlichkeit und die Ehre, die Christus zusteht. Weil Jesus sagt später im Vers 38 im gleichen Kapitel, und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Das heißt, die Tatsache, dass wir ein Kreuz auf uns nehmen, zeigt uns die Würdigkeit Christi, nicht wahr? Es zeigt uns, dass Christus es wert ist, dass wir für ihn sterben. Wert ist, dass wir für ihn leiden. Wert ist, dass wir für ihn alles aufgeben. Und es zeigt uns die Herrlichkeit dieser Berufung, Christus nachzufolgen. Das heißt, auf dieser einen Seite, wir sollen bereit sein, wehrlos in diese Arena zu gehen. Wir sollen diese Bereitschaft mit uns tragen. Aber auf der anderen Seite, wir lassen uns in dieser Arena nicht dumm und sinnlos dahinschlachten. Das ist nicht der christliche Aufruf. Das ist nicht das, wozu Jesus uns ruft. Wir sind als Christen nicht zu einem naiven Leben gerufen, sondern zu einem Leben des klugen Kampfes. Wir sind kein Kanonenfutter Gottes in diesem Sinne. Sondern es ist hier eher wie so eine Art unkonventionelle Eliteeinheit, die ihr Leben aufs Spiel setzt, um dabei große und wertvolle Siege zu erringen, die Welt zu erreichen. Und das ist doch das, was Jesus sagt dann in Vers 18, man wird euch vor Macht haben und Könige führen, um meinetwillen. Und dann sagt er, das hat alles einen großen Sinn. Er sagt, als Zeugnis für sie und die Völker. Oh, ist das nicht eine edle Berufung? Wo gibt es eine Aufgabe im Leben? Wo gibt es einen Lebensstil, der besser wäre, als sein Leben für den großen Erlöser hinzugeben, dem Sieger über Tod und Dämonen, dem, der selbst ein gefährliches Leben lebte und durch Umsicht und Unschuld seine Gegner besiegte und oft dem Tod entkam und der schließlich bewusst dann seine Wangen den Raufenden hingab und sein Gesicht wie ein Kieselstein machte. Und der dann eifrig und willig, nachdem er all diesen Gefahren entkommen ist, nach Jerusalem geht, um von den Wölfen zerrissen zu werden, an dem Ort, an dem er bestimmt hat, im Plan Gottes, und der darin die Macht und die Fesseln denen entreißt und dem zerreißt, der der König aller Wölfe ist. Ist das nicht edel, für diesen Menschen und für diesen Gott hinzugehen? Was für ein Heldenmut ist erforderlich für diese Aufgabe? Welche Kühnheit des Glaubens und auch wie viel Weisheit und Klugheit verlangt unser Herr von uns? Und wenn du jetzt gerade zurück zu diesen Fragen am Anfang, wenn du merkst, dass du zögerst, dass du nicht bekennst, dass du nicht mutig bist vor anderen, dann musst du dich fragen, und ich will dich fragen heute Morgen, siehst du nicht, wie dieses Leben, diese Berufung besser ist, als das, woran du dich hängst? Und als alles andere, was du dir erträumen könntest? Wir gehen jetzt zu diesen Versen 17 und 20 weiter. Wir werden schauen, wie weit wir kommen. Und ich möchte aber hier dennoch diese nochmal lesen und zumindest ein bisschen in Angriff nehmen. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten übergeben und werden euch in ihren Synagogen geißeln. Und wenn wir jetzt weiterlesen, dann haltet das im Kopf. Wo sehen wir die Gefahr? Wo sehen wir die Wehrlosigkeit? Und wo sehen wir den Auftrag, uns zu wehren? Man wird euch vor Machthaber und Könige führen, um meinetwillen, als Zeugnis für sie und die Völker. Wenn sie euch aber übergeben werden, so sorgt euch nicht, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde eingegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters redet durch euch. Nun, wir sehen hier als erstes wieder, dass Jesus die Gefahr beschreibt, nicht wahr? Also das, was vorher bildhaft mit Wölfen beschrieben wird, wird hier ganz konkret. Er sagt, hütet euch aber vor dem Menschen. Aha, okay, die Wölfe sind Menschen. Denn, und dann sagt er nicht, denn sonst könnten sie euch überliefern, sondern er sagt, sie werden euch überliefern. Das ist eine Gefahr, die wir nicht einmal abwenden können, aus der wir nicht entfliehen können. Ihr werdet sie durchleben müssen. Und dann sagt er im Vers 10 noch einmal, und wenn sie euch überliefern. Was wir auch sehen, ist, wie die Wölfe angreifen werden. Er sagt, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Das heißt, diese Wölfe nutzen den Weg über religiöse Obrigkeit, über die Synagogen und dann auch durch die staatlichen Obrigkeiten im nächsten Vers. Und in beiden Fällen ist offensichtlich gemeint, dass falsche Anklagen erhoben werden gegen die Christen. Falsche Anklagen aufgrund dessen, dass sie zu Christus gehören, Vers 18 sagt Jesus ja, um meinetwillen. Das heißt, die Gefahr wird hier viel konkreter jetzt beschrieben von Jesus. Das ist die Gefahr, die auf uns zukommt. Und wir sehen jetzt als erstes die Wehrlosigkeit. Wir sehen, dass wir in gewissem Sinne wehrlos sein werden. Wir haben das schon gesehen, wir werden oft nicht verhindern können, dass man uns ausliefert, uns falsch anklagt. Und Jesus geht ja sogar noch weiter. Er sagt, das ist Teil des Plans. Sie sollen uns sogar anklagen. Weil dadurch das Evangelium von Jesus zu diesen mächtigen Menschen kommt und zu den Heiden kommt. Vers 18, und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Und wir sehen in der Apostelgeschichte die Erfüllung davon, nicht wahr? Wir sehen, wie Paulus ganz oft wehrlos und oft in Ketten vor Mächtige geführt wird, mit Anklagen, mit falschen Anklagen gegen ihn. Und liebe Geschwister, wenn wir also angeklagt werden für Dinge und dann vor mächtigen Leuten Rede und Antwort stehen müssen, dann ist nichts schiefgelaufen. Das ist alles Teil dieses Planes. Also wir sollen die falschen Anklagen und dieses Denken, oh, jetzt denken die schlecht über mich als Christ, sollen wir nicht als Niederlage sehen, sondern als Sieg. Oder als eine Etappe, ein Teil in diesem Weg zu diesem Sieg. Und diese Anklagen, die können auch gut im Kleinen geschehen, nicht wahr? Am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie. Und das gehört alles zu unserer Berufung dazu. Wir sehen hier am Rande auch, und das möchte ich erwähnen, dass wir auch keine falsche Scheu haben sollten, das Evangelium von Menschen zu bringen, die Einfluss und Macht haben. Ja, es gibt manche Christen, die eher sagen würden, dass das Evangelium sich unter den Armen, den Verachteten verbreiten soll. Es gibt ein Buch, wo Kirchengeschichte behandelt wird, was mit dem Titel Die Gemeinde Christi in Knechtsgestalten. Das ist eine große Betonung darauf, dass das Volk Gottes sich dort oft unter den Armen ausgebreitet hat, das Evangelium. Und das ist auch in gewissem Sinne so. Aber Jesus gibt hier auch einen klaren Auftrag, in Zentren der Macht und des Einflusses zu gehen und Menschen zur Buße aufzurufen. Er sagt sogar, ich werde es bewirken, dass Menschen euch anklagen, damit ihr in diese Zentren kommt. So wie ein Johannes der Täufer auch einen Herodes konfrontierte. Und im Alten Testament ist wieder die Geschichte von Daniel die perfekte Illustration. Also Daniel wird, das Zeugnis des Volkes Israel wurde zerstört. Israel muss ins Exil. Und Gott lässt sich dann aber nicht einfach ohne Zeugen oder ohne dass Menschen ihn erkennen, sondern Gott sendet seine Zeugen in das Herz des damaligen Weltreichs, an den Königshof, um den König zur Umkehr zu rufen, um Zeugnis zu geben vor dem Gott, der alleine die Zukunft voraussagen kann, der alleine Weisheit geben kann, der alleine Gesichter deuten kann und so weiter. Und durch Nebukadnezar wird dann das Evangelium im ganzen Persischen Reich verkündigt. Im ganzen Babylonischen Reich. Okay, wir sollen also keine falsche Scheu haben, das Evangelium von Menschen zu bringen, die Einfluss und Macht haben. Christus redet also über die Gefahr und er sagt, er sendet uns wehrlos dahin. Aber er hat uns ja bereits im Vers 16 zwei Schilde gegeben, die uns auch in diesen Situationen jetzt bewahren können, nämlich Umsicht und Unschuld. Und was sagt uns also dieser Abschnitt Neues über, wie wir uns hüten und beschützen können? Nun, ihr wisst ja auch, dass es manchmal nicht reicht, unschuldig zu sein, nicht wahr? Manchmal reicht es nicht, umsichtig gehandelt zu haben. Denn es ist oft so, dass falsche Zeugen aufstehen, wie zum Beispiel bei Stephanus oder bei unserem Herrn selbst. Es ist oft so, dass rhetorisch geschickte Wölfe gegen Christi Schafe gesendet werden, die sie durch ihre Lügen und durch ihre Überzeugungskraft zu Fall bringen. Und in diesem Kontext sagt uns Jesus, dass wir einen weiteren großen Schutz mit uns tragen. Dass unsere Unschuld und Umsicht und unser stilles Vertrauen einen mächtigen Redner herbeirufen werden. Einen kompetenten Anwalt, der uns vertreten wird. Einen Beistand in der Not, und das ist der Heilige Geist. Er sagt, denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Die Aufgabe, die wir haben in solchen Situationen, die ist angsteinflößend, nicht wahr? Jesus sagt uns, dass wir dazu berufen sein werden, vor Mächtigen zu erscheinen. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo ich an meiner Masterarbeit war und an der Uni war, und der Leiter des Instituts war dort an einer Weihnachtsfeier, und das war schon beeindruckend irgendwie, und man hatte Respekt, und es ging darum, dass wir ein paar Weihnachtslieder sangen und eine kleine Andacht gemacht haben, und ich habe gemerkt, alles zieht sich zu, ich hatte Angst. Und vielleicht kennt ihr ähnliche Situationen, ihr kommt vor mächtige Menschen, vor Menschen mit Einfluss und mit Autorität. Und Jesus sagt uns, dass es jetzt nötig sein wird, dass wir unsere Integrität verteidigen müssen, dass wir Zeugnis ablegen müssen. Die Parallelstelle in Lukas 12 sagt, womit ihr euch verantworten sollt oder was ihr sagen sollt. Also es geht auch darum, dass wir hier Rede und Antwort stehen sollen über die falschen Anklagen, die kommen. Mit unserem Zeugnis. Und einige von euch haben bereits solche Situationen erlebt. Vielleicht vor einem Chef oder einem Gremium oder vor einem bestimmten Amt oder eine falsche oder stark einseitige Anklage. Und das können Situationen sein, die sehr, sehr einschüchternd sind, nicht wahr? Lest gerne einmal zu Hause Apostelgeschichte 22, wo wir genau so eine Situation haben bei Paulus. Paulus wird fast gelyncht von dem Volk, also fast umgebracht von der Meute und gerade noch durch den römischen Obersten gerettet. Und da in diesem Tumult bekommt er dann die Gelegenheit, eine Verteidigungsrede vor dem Volk zu halten. Und ich finde einfach erstaunlich, wie mutig und wie bedacht Paulus dann angesichts der Situation und der Enge, in der er sich befindet, reden kann. Und lest dieses Kapitel. Auf der einen Seite ist es faszinierend zu sehen, wie er auf der einen Seite einfach zeigt, dass diese Vorwürfe haltlos sind. Ihm wird ja vorgeworfen, dass er gegen die jüdischen Gebote vorgegangen wäre, aber er zeigt, wie er von Kindheit Eifere für das Gesetz war und dass er nur mit Menschen zu tun hatte, die ein gutes Zeugnis hatten vor allen Juden. Das ist das, was er immer wieder sagt. Und auf der anderen Seite, er kombiniert das mit einer unerschrockenem Zeugnis von seiner Bekehrung und von seiner Begegnung mit Christus. Und er bezeugt Jesus, er benutzt das nicht nur, um sich selbst zu verteidigen, sondern nutzt die Gelegenheit, um Christi vor allen zu bezeugen. Und er hat großen Mut und große Freimütigkeit in dem, was er sagt. Und der Punkt hier in Matthäus 10 ist nicht, dass wir gar nicht überlegen sollten, was wir in solchen Situationen sagen können. Die Rede in Apostelgeschichte 22 zeigt den Charakter von Paulus, seinen analytischen Verstand, seine Argumentation dort sehen wir auch in seinen Briefen, sehen wir immer wieder. Wir sollen nicht denken, dass wir gedankenlos vor diese Gerichte kommen sollen. Dass wir uns irgendwie selbst lehren müssen, damit Gott dann durch uns reden kann. Sondern gemeint ist, dass wir angesichts der Schwere der Aufgabe nicht auf uns selbst und auf unsere rhetorischen Fähigkeiten setzen sollen. Jesus sagt ja hier in Matthäus 10, seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt. Johannes Calvin sagt es sehr treffend in seinem Kommentar zu Matthäus 10. Er sagt, Christus verbietet den Seinen nicht, über die Schrift nachzudenken oder sich in ihr zu üben, sondern er verbietet ihnen die ängstliche Sorge, die aus Misstrauen erwächst. Denn Christus hätte ihnen vergeblich den Heiligen Geist verheißen, wenn es nötig wäre, dass sie sich selbst mit menschlichen Kunstgriffen helfen oder wappnen müssten. Er will vielmehr, dass sie auf die gegenwärtige Gnade Gottes vertrauen. Darum sollen sie sicher sein, dass ihnen in der Stunde und der Not Worte und Weisheit gegeben werden, sodass sie, auch wenn sie ungebildet und ohne Redegewandtheit sind, doch die Wahrheit so klar bezeugen können, dass ihre Feinde beschämt werden. Der Heilige Geist wird in Jesaja 11, Vers 2 als Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft beschrieben. Und oh, was für ein Beistand, der hier verheißen wird. Was für ein Schutz für ein wehrloses Schaf. Was für eine Ermutigung für den, der nicht redegewandt ist. Für den nicht Schlagfertigen, für den Stotterer. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Und schaut, liebe Geschwister, wie Jesus diesen Beistand beschreibt. Er ist der Geist eures Vaters. Er ist der Beistand, der gesendet wird, wenn wir unser Vater beten. Geheiligt werde dein Name in dieser Situation. Dein Reich komme durch mein Leiden. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Und was für ein Trost für den, dessen Vater oder Mutter ihn verleugnen. Der Geist ist der Geist unseres Vaters. Erinnert euch daran, dass ihr nun als Teil dieser großen Familie Gottes kämpft, mit seinem Beistand und seiner Hilfe. Ich möchte ein letztes Wort an euch richten. Wir haben heute Morgen über die Gefahr nachgedacht, der wir als Christen ausgeliefert sind. Wir haben über das christliche Verhalten nachgedacht angesichts der Gefahr. Wir haben gesehen, es ist eine edle Berufung, aber auch eine schwierige. Eine, die uns schnell entmutigt machen kann und uns aufzeigt, wie hilflos wir sind. Und so sind die Worte Jesu hier in Matthäus 10 auch voller Trost, gerade für die Furchtsamen. An euch, die ihr an euch selbst verzagt, an die ihr euren eigenen Mangel an Umsicht seht, die ihr euch wünscht, unschuldig zu sein, aber seht, wie sehr ihr fehlt. Und dann ist dieser Text voller Trost für dich. Christus lädt uns zu einer hohen Berufung ein. aber er wird uns auch tragen und helfen und vorbereiten. Er ist nicht nur der, der uns sendet als Schafe unter Wölfe, er ist der, der uns als Hirte vorangeht und uns begleitet. Und es sind nicht wir die Helden, sondern er, unser Held, kämpft für uns. Ich möchte zum Abschluss noch beten. O Vater, wir preisen dich für diese hohe Berufung. Und ich bitte dich für jeden in diesem Raum, der aus Angst und aus Menschenfurcht oder aus Bequemlichkeit und aus Liebe zur Welt kein Salz ist in seinem Umfeld und kein Evangelium im Mund hat und kein Anliegen für Seelen. Ja, kein geistliches Interesse für dich, Christus, den Herrn. Und ich bitte dich, dass du deine Schönheit und deine Herrlichkeit heute diesen Menschen zeigst. Ich möchte dich auch bitten, dass du uns ermutigst, uns aufbaust, die wir schwach sind und entmutigt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns stärkst durch diesen Geist, den du verheißt. Herr, geh mit uns in diese Woche. Führe uns, wohin du willst. Führe uns in den Wald voller dunkler Wölfe. Und gib uns deinen Beistand. Amen.